WDR 3 Podcast. Forum.
Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu diesem Forum auf WDR 3. Ich bin Peter Grabowski, der kulturpolitische Reporter. In einer Woche wird ein neuer Bundestag gewählt. Im Fernsehen laufen nahezu täglich Duelle, Quadrielle und mittlerweile auch Septelle und so weiter zwischen VertreterInnen und Vertretern mindestens der 7 Parteien, die Chancen auf den Einzug ins Parlament haben oder sogar den nächsten Kanzler stellen könnten. Wir hier bei WDR 3 suchen aber nicht den hitzigen Schlagabtausch zwischen den Kandidierenden, sondern den sachlichen Blick darauf, was Bundespolitik und diese Wahl für die Kultur, vor allem in Nordrhein-Westfalen, bedeuten. Dazu begrüße ich 4 ebenso kompetente wie engagierte Gäste. Jasmin Vogel, die Vorständin des Kulturforums Witten und Sprecherin der Landesgruppe NRW in der Kulturpolitischen Gesellschaft. Karin Lingel, Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds mit Sitz in Bonn, Lorenz Deutsch, den Vorsitzenden des Kulturrates NRW und Stefan Hiltehaus, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Choreografischen Zentrums Pakt Zollverein. Vielen Dank, dass ihr und Sie zu WDR 3 gekommen seid. Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo.
Juhu, das hat schon mal geklappt. Und dann sage ich gleich vorneweg, üblicherweise pflegen wir hier ja mit unseren Gästen das formelle Sie, aber heute sitzen mit mir am Tisch zumindest einige, mit denen ich mich selbst noch nie im Leben gesiezt habe. Und weil wir Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, keine Scharaden vorspielen wollen, wird es in den Anreden auch untereinander in der nächsten Stunde mal Sie und mal Du heißen, so wie das in unser aller Alltag üblich ist. Beginnen möchte ich das Gespräch mit einer Bilanz der Bundeskulturpolitik in den vergangenen 3 Jahren und knapp 3 Monaten, in denen bis zum November 2024 die sogenannte Ampel aus SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen als Dreierkoalition am Werk war, nach deren Bruch und bis auf Weiteres führen Sozialdemokraten und Grüne die Regierungsgeschäfte alleine weiter. Meine erste Frage geht an Stefan Hiltehaus, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter von Pakt Zollverein. Das ist eine von 7 selbstständigen Einrichtungen der freien Theaterszene in ganz Deutschland, die im sogenannten Bündnis internationaler Produktionshäuser nicht nur zusammenarbeiten, sondern seit 2016 auch gemeinsam vom Bund finanziell unterstützt werden, im vergangenen Jahr noch mit fast 5 Millionen Euro. Stefan, wie habt ihr bei Pakt Zollverein die 3 Jahre mit der Ampel und der grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth erlebt?
Naja, zunächst eigentlich sehr harmonisch, weil die ersten 3 Jahre wurden wir weiter gefördert. Das Bündnis gibt es ja schon ein paar Jahre mit unseren Kolleginnen aus Frankfurt, aus Hamburg, aus Berlin, aus Düsseldorf und aus Dresden. Und in dem letzten Jahr kamen dann die Nachrichten, sehr überraschend im Juli, dass das Bündnis in seiner Gänze nicht mehr weiter gefördert werden soll im Haushalt 2025.
Das ist deshalb bemerkenswert, weil dieses Bündnis als eine der ganz wenigen Einrichtungen der Kultur in Deutschland konkret im Koalitionsvertrag der 3 Ampelkoalitionäre stand. Und zwar nicht zur Abwicklung vorgesehen, sondern zur Stärkung. Bemerkenswert, das Geld dafür, wir sprechen dann noch drüber, ist nicht nur gleich geblieben oder sogar gewachsen, sondern wurde auf 0 gesetzt im ersten Entwurf des Haushaltes von Claudia Roth im vergangenen Sommer. Das ist Statusfeststellung Nummer 1. Karin Lingel ist promovierte Kunsthistorikerin und führt die Geschäfte der Stiftung Kunstfonds. Die existiert seit 1980. Sie vergibt Stipendien und Preise, bezuschusst Projekte und Publikationen zur Förderung zeitgenössischer bildender Kunst seit Tag 1 mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt. Zu Beginn waren das mal 5 Millionen Mark. Danach hatte der Etat eine wechselvolle Geschichte, die zeigt, Kürzungen in der Kultur sind keine Erfindung der Gegenwart. Vor 10 Jahren gab es nur noch etwas mehr als 1 Million Euro. Also weniger als die Hälfte der Ausgangssumme von 1980. Danach stieg sie dann, zumindest in kleinen Schritten. Während Corona waren es mal ganz kurz 18 Millionen, ein Jahr später wieder nur 2 und im vergangenen Jahr dann plötzlich 5,4. Für das Laufende wurden die wieder halbiert. Also, wen das nicht verwirrt, Karin, im Koalitionsvertrag der Ampel stand explizit, wir stärken Strukturen der freien Szene, so wie das auch für das Bündnis internationaler Produktionshäuser gelten sollte. Der Fonds gehört per Definition zu den Strukturen der freien Szene in der bildenden Kunst. Passen Wort und Tat der Regierung in Berlin für dich zusammen?
Naja, Formulierungen in Koalitionsverträgen sind immer ein wenig interpretierbar. Ich muss sagen, dass die Legislatur für uns natürlich unterschiedliche Phasen hatte. Am Anfang war sie sehr geprägt noch von den Corona-Hilfen, also von dem Programm Neustart Kultur. Das würde ich jetzt außen vor lassen, weil es tatsächlich eine Ausnahme war. Wir haben da sehr, sehr, sehr viel mehr Mittel vergeben. Das waren insgesamt 80 Millionen bei unserem laufenden Etat, natürlich kein Vergleich. Danach, in der Übergang in die nachpandemische Phase, war an sich ein guter Start, auch entsprechend diesem oder ich sag mal angelehnt an diesem Versprechen im Koalitionsvertrag. Die Bundeskulturfonds, darunter eben auch der Kunstfonds, sollten gestärkt werden. Das ist passiert. Wir haben tatsächlich im letzten Jahr eine ungefähr Verdoppelung unserer Mittel, die wir vor diesem ganzen pandemischen Ausnahmezustand hatten, erhalten. Es ist natürlich insofern nicht ganz angemessen der aktuellen Situation gewesen, als wir gerade in den letzten 4, 5 Jahren gemerkt haben, wie es eigentlich in der Szene aussieht, wie die Bedarfe sind, wie die Wertschöpfungsketten sind, wie diese ganzen Ökosysteme der Kreativen funktionieren, wie Einkommensverhältnisse, wie Einkommensmodelle, wie Überlebensmodelle der Künstlerinnen und Künstler funktionieren. Vor dem Hintergrund haben wir natürlich noch in diesem letzten Corona-Jahr alle Programme überarbeitet, modifiziert, neu aufgesetzt, zugespitzt, pointiert, wieder neu aufgelegt. Alles im Übrigen in Absprache mit der Kulturstaatsministerin. Und dann haben wir just Anfang 24 mit diesem gut 5-Millionen-Budget begonnen, alles umzusetzen oder auf die Schiene zu setzen, muss man sagen. Also wir waren gerade angefahren. Kurz nach dem Start kam dann, wie Stefan Hilterhaus das eben sagte, im Juli 24 diese Vollbremsung. Edge, im nächsten Jahr fahrt ihr alles wieder runter. Was insofern ganz schwierig war, weil wir natürlich alle wissen, wenn man strukturelle Maßnahmen über solche Förderprogramme anstößt, dass die ein bisschen länger dauern. Und das ist das eigentliche Problem.
Und Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, sobald man diese Themen anstößt, geht es halt nicht in 2 Sätzen, sondern man braucht 20, weil sie eben tatsächlich auch nicht nur kompliziert, sondern komplexer sind und zeitliche Prozesse in Verfahren hineingreifen. Jasmin Vogel ist studierte Kulturmanagerin, seit 5 Jahren Vorständin des Kulturforums in Witten, wobei Kulturforum selbst kein Gebäude ist, sondern der Name für alle kommunalen Kulturbetriebe in Witten. Dazu gehört der Saalbau als Veranstaltungsort, die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv, das Märkische Museum, das Kulturbüro, das Kulturangebote und Kulturförderung organisiert. Und neben dieser hauptberuflichen Tätigkeit ist Jasmin auch noch in der Kulturpolitischen Gesellschaft engagiert, kurz KUPUG. Das ist eine Vereinigung von rund 1500 Menschen in ganz Deutschland, die in Parlamenten oder Parteien, in Verwaltungen oder Verbänden oder in der Kunst selbst kulturpolitisch aktiv sind. Du bist in der KUPUG im Sprecherquartett der NRW-Landesgruppe aktiv. Das ist ein Ehrenamt. Und ich frage dich vor allem in dieser Funktion, wie sieht deine Bilanz der Ampel-Kulturpolitik in den vergangenen 3 Jahren aus?
Na, insgesamt muss man ja festhalten, dass sowohl die freie Szene als auch die institutionalisierte Kultur sehr stark von den Corona-Maßnahmen profitiert haben, sowohl auf einer strukturellen Ebene als auch auf einer inhaltlichen Ebene, auf einer programmatischen Ebene. Dass das natürlich irgendwann vorbei sein würde, ich glaube, war allen klar. Insgesamt fällt auch meine Bilanz natürlich gemischt aus, denn was ich gerade vermisse, ist eine Verstetigung der angeschobenen Maßnahmen, die wir im Digitalisierungsbereich haben, die wir in der Nachhaltigkeitsdiskurs haben und auch im Diversitätsbereich. Ich glaube, wenn man das Richtung Zukunft denkt, ich hoffe, ich darf schon kurz einen ganz kleinen Blick wagen, wird es nämlich genau um diese Frage gehen, wie werden die strukturellen, infrastrukturellen Maßnahmen verstetigt? wo wir jetzt das nicht sehen. Also die kompletten Digitalisierungsmaßnahmen werden alle wieder zurückgefahren. Und das ist etwas, und da setze ich jetzt einmal noch die kommunale Brille auf, das wird auf kommunaler Ebene nicht abgedeckt werden können. Ein Großteil der Ausgaben für Kultur finden schon auf kommunaler Ebene statt und die Städte sind pleite. So, das heißt, dort wird das nicht abgebildet werden können. Und wir sind in den Einrichtungen noch nicht so weit, dass man sagen kann, wir sind total angekommen im Zeitalter der Digitalität. Also das wäre für mich die Frage, wie wird das verstetigt auf der einen Seite und wie fördere ich auch innerhalb der Einrichtung, dass ich eben nicht nur, ich sag mal, Infrastrukturen anschaffe, sondern sie auch bedienen kann. Also was sind meine Auflagen auch an die Einrichtung, dass das, was ich fördere, auch wirklich langfristig in den Betrieb Einzug erhält.
Die Frage nach der Bilanz der Noch-Regierung in Berlin geht jetzt auch an Lorenz Deutsch vom Kulturrat NRW, dem mehr als 100 Organisationen aus ganz Nordrhein-Westfalen angehören. Immer alle aus der Kultur, natürlich, deswegen ja Kulturrat NRW. Mit der Frage nach der Ampel an ihn machen wir jetzt mal gleich transparent, dass er der FDP, die im November aus dieser Koalition ausgeschieden ist, nicht nur angehört, sondern auch den Kölner Kreisverband der Partei anführt. Von 2017 bis 2022 saß er zudem als Abgeordneter für die Liberalen im Nordrhein-Westfälischen Landtag, ist aber heute kein Berufspolitiker mehr, sondern leitet eine nationale Bildungseinrichtung. Hier und heute spricht er nur für den Kulturrat NRW. Herr Deutsch, wie beurteilen Sie die Arbeit von Bundesregierung und Kulturstaatsministerin aus Sicht der Kultur hier tief im Westen und das auch noch im größten Bundesland der Republik?
Hier ist schon oft gesagt worden, dass es eine gemischte Bilanz ist. Dem würde ich mich direkt mal anschließen. Die Aufreger der letzten Zeit sind jetzt hier schon von Vorrednern benannt worden, also Kulturfonds, das Bündnis der Häuser, die eben wirklich auch auf Landesebene wirksam werden. Also da geht es auch um freie Szene, was der Bund ja nur in geringeren Anteilen bearbeitet. Sehr viel Kulturförderung, das muss man ja vielleicht zur allgemeinen Einordnung auch nochmal sagen, hängt natürlich auf Landes-, aber vor allen Dingen auch auf kommunaler Ebene. Und da müsste der Bund vielleicht auch nochmal, auch das vielleicht einen Blick nach vorne, sich nochmal Gedanken machen, wie fädelt er sich eigentlich in diese Fördersystematiken, die es in unserem föderalen, sehr komplexen System gibt, wie fädelt er sich da eigentlich auf Dauer ein? Der Etat der Bundesförderung ist ja enorm gestiegen in den letzten 20 Jahren und daraus erwächst, glaube ich, auch eine Verantwortung zu genau dieser Fragestellung. Und da würde ich mir auch in weiteren kulturpolitischen Debatten, Jasmin Vogel hat es gerade schon darauf hingewiesen, auch nochmal die Impulse von der Bundesebene wünschen. Ich will ein sehr praktisches Beispiel, das die Länder und auch die Kommunen sehr beschäftigen wird. Stichwort Honoraruntergrenzen. Corona ist angesprochen worden, das hat an vielen Stellen Probleme gezeigt, wie die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern ist. Und das hat dieser nicht neuen Forderung nach besserer sozialer Absicherung, nach Honoraruntergrenzen nochmal einen anderen Druck verliehen. Und da hat in meinen Augen sich der Bund ein bisschen schlanken Fuß gemacht, indem er gesagt hat, ja, wir führen für unsere Programme das zwar ein, aber verweisen sehr allgemein nur auf die Verbändeempfehlungen. Und das hilft wahrscheinlich den Ländern und den Kommunen nicht so sehr, weil es wird am Ende auf sehr konkrete Ausgestaltungen ankommen. Was heißt das? Also Leute, die ihre Anträge stellen, die müssen sehr konkret wissen, wie machen wir das eigentlich? Und auch die, die hinterher Verwendungsnachweise prüfen, die müssen noch genauer wissen, wie man das eigentlich macht. Und da würde ich mir schon eine breitere, sehr sachbezogene Debatte wünschen, die kein Flickenteppich erzeugt. Dass wir da irgendwie zu möglichst handhabbaren, nicht bürokratieüberbordenden Lösungen kommen. Und da wäre natürlich ein Bundesaufschlag nicht schlecht. Im Radio kann ich ja so ein bisschen sagen, Karin Lingel zeigt mir gerade ein Zeichen. Es kommt auch auf die Finanzierung an. Das ist natürlich vollkommen richtig. Das geht nicht einfach obendrauf, weil Künstlerinnen und Künstlern wird zu wenig gezahlt. Wir nutzen sie eigentlich aus als Besucher von Kultureinrichtungen. Und das soll ein Ende haben und da müssen wir aber gute Wege zu finden.
Vor zwei Wochen, das war übrigens auch Teil des Koalitionsvertrages, ist eine brandneue Studie zur Lage der Solo-Selbstständigen in Kunst und Kultur, vor allen Dingen bei den freien darstellenden Künsten, zu denen ja nicht nur die Theater, das Schauspiel, auch der Tanz gehören, vorgestellt worden. Und auch da ist wieder rausgekommen, das durchschnittliche Bruttoeinkommen, also der Umsatz, nicht das, was überbleibt, von denjenigen, die hauptberuflich in diesen Bereichen unterwegs sind, liegt bei unter 20.000 Euro, genauer gesagt bei 18.700. Das kann sich jetzt jeder vorstellen, was das für Monatseinkommen generiert und wie viel man davon an Miete, Lebenshaltungskosten, Kindergarten- und Tagesstättenbeiträgen etc. bezahlen kann. Ich will diesen Ball mit den Mindesthonoraren mal eben aufgreifen, weil ja zwei am Tisch auf jeden Fall sitzen, nein drei sogar, die direkt davon in ihrer Arbeit betroffen sein werden. Die Mindesthonorare sind im vergangenen Sommer von der Bundesregierung bzw. der Kulturstaatsministerin für überwiegend bundesgeförderte Projekte eingeführt worden, mit eher ungenauen Angaben, was das genau heißen soll. Aber auch das Land will ja ab dem 01.01.26, das sind mittlerweile weniger als 11 Monate, Mindesthonorare einführen. Lorenz Deutsch hat gerade gesagt, da müsste eigentlich ein Aufschlag des Bundes her. Und Karin Lingel hat dabei das uns allen bekannte Zeichen für Geld mit den drei Fingern gemacht. Was bedeutet das eigentlich, Stefan, wenn ihr in eurem Alltag bei Pakt Zollverein künftig Mindesthonorare zahlen müsst, weil ihr auch stark bundesgefördert seid, zumindest die internationalen Produktionshäuserprojekte ja dann überwiegend bundesgefördert sein werden. Und das heißt, ihr hängt damit drin. Gibt es dafür entsprechend mehr Geld?
Bei uns ist es so, dass wir von Arbeitsbeginn dieses Ortes immer Mindesthonorare bezahlt haben. Insofern trifft uns das nicht. Und das war für uns die Policy von Anfang an. Wir werden nicht unter den, sagen wir, etablierten Honoraren bezahlen. Wir haben uns sehr stark orientiert auch an belgischen Tarifen, weil in Belgien gibt es das schon sehr lange. Und da wir viel mit Belgien auch gearbeitet haben zu dieser Zeit, war das für uns eine sozusagen eine Orientierungsmarke. Und wir sind sehr gut damit gefahren und wir können dann eben nicht mehr Projekte machen. Also das ist jetzt aus unserer Perspektive, es hat natürlich Konsequenzen, aber wir sind auch dafür bekannt, dass man adäquat, also der Leistung entsprechend bei uns bezahlt wird. Insofern hat es diese Auswirkungen nicht. Ich hätte aber trotzdem noch mal eine kurze Bemerkung zu machen zum Bundeskulturhaushalt von Claudia Roth. Das muss man ja schon sagen, dass sie ja jetzt dann doch Mittel wieder eingestellt hat und wir jetzt nicht mit der absoluten Streichung umgehen müssen, sondern ein für uns erstmal ein sehr gutes Überbrückungsgeld, zumindest bis Mitte des Jahres, eingestellt hat und das Ganze begründet hat, dass der Juli ein Schritt eines Verfahrens war und das Ende des Verfahrens wäre gewesen, die Bereinigungssitzung im Bundeshaushalt, und zu der ist es dann nie gekommen durch den Ampelbruch. Also ich wollte das nur noch einmal kurz zurechtrücken, weil doch für uns auch wichtig ist, dass die Zusammenarbeit mit der BKM auf dieser Ebene immer eigentlich sehr gut war und auch sehr kooperativ.
In diesem Zusammenhang gibt es nicht nur in Berlin heftige Debatten über das, was eigentlich in dem Verfahren von wem, wann, warum beabsichtigt war. Und heute behauptet die Kulturstaatsministerin und ihr Amt, dass es ein geordnetes Verfahren gegeben hätte, das mit der Bereinigungssitzung dann doch die Bewilligung von Geldern gegeben habe. Interessanterweise können sich die Haushälter, die in dieser Bereinigungssitzung das hätten beschließen sollen, an eine solche Vereinbarung samt und sonders nicht erinnern, wenn man sie zumindest offiziell fragt. Es hat dieses Geld, das dann doch noch zur Verfügung gestellt worden ist, auch für die Kunstfonds gegeben. Und damit leite ich dann über zu Karin Lingel und der Frage, Mindesthonorare, was bedeutet das und was bedeutet das ganz konkret, wenn bei der Einführung von Mindesthonoraren nicht gleichzeitig die Etats erhöht werden?
Wie lange ist unsere Sendezeit? Ich frage, weil Mindesthonorare, wir haben die beim Kunstfonds tatsächlich ab dem 01.01.24 verpflichtend an unsere Programme gebunden. Das bedeutet, wir müssen bei allen Zahlungen, die mit den Mitteln, die wir weiterteilen, finanziert werden, eine dieser bundesweit entwickelten Honorarvorgaben beachten. Es gibt zwei, einmal von Verdi, einmal vom Bundesverband Bildender KünstlerInnen, die unterscheiden sich sowohl in den Höhen als auch in den Methoden, wie man irgendwelche Honorare errechnet. Beide haben ihre Stärken und Schwächen. Beide haben gemein, dass sie sehr, sehr komplex sind, mit dem Ergebnis, dass wir alle unsere geförderten Projekte mehrfach an die Antragstellenden zurückgeben und sagen, bitte, 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 rechne doch nochmal nach, weil alle Kosten- und Finanzierungspläne schlicht nicht stimmen. Es ist auch ein Problem, dass beispielsweise einige Bundesländer wie Berlin eine andere Regelung haben, die dann wieder bei Mischfinanzierungen spannend wird. Wir fördern ja in allen Bundesländern. Da kommt häufig ein Landesanteil noch dazu oder auch ein kommunaler Anteil. Wir haben also unterschiedlichste Vorgaben, die sich gegenseitig beißen. Und es geht schlicht nicht. Es ist ein sehr, sehr dickes Brett.
Wir haben jetzt ziemlich deutlich erfahren, wo, auf welche Art und Weise, welche Komplikationen und Komplexitäten auftreten. Und deswegen ziehe ich mal so ein Stückchen vor die Ebenen, die sowohl die kulturpolitische Gesellschaft als ein Think Tank der Kulturpolitik in ganz Deutschland als auch der Kulturrat NRW da in der Beobachtung und Analyse einnehmen. Jasmin, wenn man sich diese Schilderungen anhört, dann hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass da ganz viele Zahnräder versuchen, sich zu drehen, die aber irgendwie nicht so richtig ineinander greifen und dabei auch eine ganze Menge, wie das bei Zahnrädern, die nicht ineinander greifen, sich aber berühren, ist, auch Schrott produzieren. Was ist der Anspruch aus Sicht derjenigen, die professionell Kulturpolitik machen? Wohin sollte sich das in Kommunikation, Kooperation und Dialog mit dem Bund zwischen allen Beteiligten in Zukunft ändern?
Ja, bei Zahnrädern brauchst du immer Schmierfett. Und ich glaube, wir brauchen mehr Schmierfett in der Kulturpolitik. Und das erfordert am Ende, und jetzt werde ich ein bisschen langweilig, eine funktionierende Behörde. So, das heißt, wenn ich BKM als eine Behörde begreife.
Ich hake eben ein, BKM ist die Kurzform für die Behörde, der die Kulturstaatsministerin vorsteht. Sie heißt ausgeschrieben Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesregierung.
Entschuldige. Wenn ich mir das anschaue, so am Ende merkst du, dass da die Struktur nicht funktioniert. Was ich von euch gehört habe, ist auf der einen Seite, dass ihr sagt, die Kommunikation ist irgendwie da, dann wird es gestrichen, dann ist es doch wieder im Haushalt drin. Das ist so ein bisschen Hü oder Hott, wenn ich will, dass das alles ineinander greift, wir eine gute Kommunikation untereinander haben, alle an einem Tisch sitzen, auch überlegen, was können wir miteinander erreichen. Braucht es ein System, das das abbilden kann? Mein Eindruck ist, dass das an manchen Stellen hakt. Nicht an allen, aber an manchen Stellen hakt es. Und deswegen wäre mein Wunsch an die zukünftige Bundesregierung, sich das genauer anzuschauen, auch an dem Struktur und an dem System dabei zu arbeiten. Auf der anderen Seite aber auch selbstkritisch an uns als Verbände. Wie gehen wir eigentlich miteinander im Austausch? Sind wir Konkurrenten um Fördermittel oder um Finanzierung? Oder sind wir diejenigen, die etwas prägen und gestalten wollen? Und als dritte Komponente einfach wirklich mal über Ressourcen zu sprechen. Ich glaube, es gibt genug Ressourcen. Es ist nicht so, als würde Kultur in Deutschland nicht finanziert werden. Es sind Ressourcen da. Ich glaube, dass wir anders mit ihnen lernen müssen, umzugehen zwischen freier Szene und institutioneller Kultur. Wir hatten einen Aufwuchs in den letzten 20 Jahren in der Kultur, wenn ich mir allein NRW angucke, von 73%, was die Etats angeht. 73% der kommunal finanzierten Kultur ist gestiegen. Also es ist ja nicht so, als hätte man jetzt 20 Jahre lang nur bei Kultur eingespart. Und ich wünsche mir, und das ist aber ein gemeinsamer Prozess, und da kann man jetzt nicht nur sagen, das muss die Bundesregierung machen, sondern sind auch wir als Verbände gefragt und wir als Akteurinnen, wie schaffen wir da den gemeinsamen Dialog? Wie bewerten wir Ressourcen und lernen sie auch miteinander zu teilen? Insbesondere auch mit Blick auf die freie Szene, weil das sind diejenigen, die von allen Kürzungsdebatten jetzt in allen Bereichen am meisten betroffen waren. Auf Bundesebene, auf Landesebene und auf kommunaler Ebene. Und da werde ich jetzt auch ein bisschen selbstkritisch. Ich glaube, die institutionalisierte Kultur hat sich dann natürlich auch immer gerne einen schlanken Fuß gemacht. Es gibt Honoraruntergrenzen, also schreien alle, ich brauche mehr Stellen und ich brauche mehr Geld. So. Dafür, dass ich Künstler und Künstlerinnen endlich mal anständig bezahle. Und ich glaube, da werden wir uns gemeinsam auf den Weg machen müssen. Und das ist eine Aufforderung, die ich an uns alle stelle.
Sie hören das Forum auf WDR 3. Wir schauen heute auf die Bundestagswahl am nächsten Sonntag und was die Kultur in NRW von den Regierenden in Berlin künftig erwartet, erhofft und auch fordert. Das hat Jasmin Vogel gerade schon mal angefangen, aus ihrer Perspektive zu formulieren. Sie ist die Vorständin des Kulturforums in Witten und Sprecherin der NRW-Landesgruppe in der Kulturpolitischen Gesellschaft. Außerdem bei uns am Tisch Karin Lingel, die Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, und Stefan Hiltehaus, Leiter des choreografischen Zentrums Pack Zollverein auf Zollverein in Essen, und Lorenz Deutsch, der Vorsitzende des Kulturrates NRW. Herr Deutsch, Jasmin Vogel hat jetzt gerade einen Aufschlag gemacht, was sie sich strukturell nicht in irgendeinem einzelnen Programm einer Einzelförderung der Beauftragten für Kultur und Medien, wie diese Behörde eben korrekt heißt, kurz BKM, oder von der Kulturstaatsministerin erwartet. Gehen Sie damit, was ist aus der Perspektive des Landeskulturrates die Aufforderung an die Bundeskulturpolitik systematisch zu verbessern?
Ich glaube, das Stichwort der Gemeinsamkeit, das jetzt am Ende von Jasmin Vogels Appell stand, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Und das muss vor allen Dingen mal auf einer diskursiven Ebene passieren. Man muss sich mal verständigen, was für Ziele man eigentlich verfolgt. Man muss anfangen, Förderung tatsächlich konzeptbasiert zu begründen, damit auch kritisierbar zu machen, gleichzeitig aber auch verteidigbar zu machen. Ja, ich gehe davon aus, dass die eine oder die andere Maßnahme, ob es jetzt mehr oder weniger ist, irgendwelchen Ideen folgt. Wir beobachten jetzt aber in letzter Zeit, dass die Vermittlung dieser Ideen irgendwie nicht so richtig gelingt. Wir erleben Verwaltungsentscheidungen, die wenig rückgekoppelt sind. Und das gilt für Entscheidungen auf Bundesebene, egal ob das jetzt im Haushalt irgendwie noch geregelt werden sollte. Aber es kam als ein Überraschungsmoment.
Wir reden jetzt über diese Kürzungen
plötzlich, bei den Häusern oder bei den Fonds. Plötzlich stand da eine Null.
Ohne Vorwarnung, Stefan Hilterhaus.
Ja, oder? Sowas, genau. Ja. Da kam einfach nichts. Das wurde auch danach nicht erklärt. Ähnliches erleben wir auf Landesebene, wo wir auch Nullsetzungen im Haushalt erleben. Also zum Beispiel bei der Tanzmesse, bei der internationalen Vermittlung von Tänzern. Wir sehen das aber auch auf kommunalen Ebenen. Wir sitzen hier in Köln im Studio. Hier gab es einen Haushaltsentwurf mit ganz vielen Nullen drin. Da wurde dann hinterher auch wieder was eingesammelt. Aber man hatte nicht den Eindruck, und zwar an keiner der genannten Stellen, dass man nachvollziehen konnte, warum die eine Entscheidung getroffen wurde und an anderen Stellen keine Entscheidung getroffen wurde oder irgendwie weitergemacht wurde. Und das ist, finde ich, wirklich systematisch ein Problem. Und wir müssten anders ins Gespräch kommen. Und manchmal habe ich die Vermutung, es gibt den Eindruck, in sich inzwischen sehr zurückgezogen habenden Verwaltungen, in Ministerien, in Dezernaten, wenn wir uns da ins Gespräch begeben, dann kommen wir zu gar nichts. Und deswegen entscheiden wir jetzt hier irgendwie nach interner Beratung und dann ist es so. Ich glaube, der Weg müsste genau umgekehrt sein. Man unterschätzt total die Bereitschaft, über Strukturen, betone ich, über Strukturen nachzudenken und daraus auch Konsequenzen abzuleiten. Ich glaube, diese Bereitschaft gibt es. Es läuft, glaube ich, keiner durch diese Kulturszene, der sagt, grundsätzlich muss immer alles so bleiben, wie es gerade ist. Und alles ist auch ideal geregelt. Dafür wird man erstmal keinen Fürsprecher finden für die These. Aber ins Gespräch darüber zu kommen, das würde ich mir nur schon wünschen. Und dass man dann zumindest auch mal weiß, nach welcher Maßgabe, nach welcher Idee wird denn jetzt hier vielleicht auch mal gekürzt? Warum wird aber auch an anderer Stelle zugesetzt? Also Konzeptbasiertheit, gerade im Umgang mit der freien Szene, das würde ich mir wirklich deutlicher ausgeprägt wünschen. Und da kann natürlich Bundeskulturpolitik schon auch den Diskurs ein Stück gestalten. Und das war auch, ich habe jetzt nur eine kleine Ergänzung, ich würde mir nicht unbedingt Vorgaben für diese Honoraruntergrenzen wünschen, aber ich würde mir einen ordnenden Diskurs wünschen, dass man jetzt nicht überall so sprießende Geschichten sieht und am Ende weiß man gar nicht mehr, was irgendwo gilt. Ja, und das, finde ich, könnten schon so Funktionen sein, die man da auch aus Berlin heraus verfolgen könnte.
Stefan, die Tanzszene, das ist, glaube ich, nicht nur so ein oberflächlicher Eindruck im öffentlichen Diskurs der letzten Monate, ist von Kürzungsentscheidungen, sagen wir mal, überdurchschnittlich betroffen worden. Du bist seit Jahrzehnten in diesem Segment unterwegs und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist aus der Sicht des erfahrenen Kulturmanagers innerhalb der freien Tanzszene, künstlerischen Leiters eines der großen choreografischen Zentren in Deutschland, was für eine Bundesförderstruktur würdest du dir, würdet ihr euch denn wünschen? Was ist eure Erwartung?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir können uns jetzt an Verfahren, an einzelnen Honoraren, an Übergrenzen, Untergrenzen, Allianzen und sowas, können wir uns darüber verständigen. Ich glaube, es gibt ein ganz grundlegenderes Problem, was mich umtreibt. Das ist nämlich die Frage, welchem Wert wird eigentlich Kultur, kulturelle Aktivitäten, die Übersprünge, das Methodenwissen, alles, was da drin liegt, eigentlich in so einer Gesellschaft zugesprochen. Und wenn man jetzt solche Diskussionen auch gerade erlebt wieder, in keiner dieser ganzen Septeps und wie sie alle heißen, wird einen Moment über Bildung geredet, einen Moment über Kultur geredet, einen Moment über eigentlich die Essenzen dessen, was unsere Gesellschaften prägen, ausmachen, was sie vielleicht auch neu denken können und müssen. Und wenn man in Wissenschaftsbereichen unterwegs ist, sagen alle, wir brauchen diese neuen Verständigungen. Wir müssen Welt nochmal anders denken. Wir müssen die Fragen, Regeln in Frage stellen dürfen. Und es hat sich über Jahrzehnte, jetzt auf meine Erfahrung hin, ist nicht klar geworden, wie groß und reichhaltig diese Szene in diesem freien Segment sind und was sie einer Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und das ist einfach, irgendwie läuft es unter, es ist ein Kostenpunkt. Aber es ist kein Kosten, es ist eine enorme Ressource, auf die wir nicht zurückgreifen, egal in welchem Segment. Wir können das in der Technologie, im sozialen Bereich, du könntest alle Bereiche durchdeklinieren. In der Bildung sind enorme Effekte, die auch als Methode übertragbar sind, aber eben auch ästhetisch, die uns herausfordern, die uns Welt nochmal neu sehen lassen können. Und das, wenn das Politik nicht versteht, dann werden wir immer irgendwo da sitzen und sagen, ich hätte gerne noch hier noch ein paar Euros und können wir hier noch ein bisschen was verbessern. Das sind sozusagen Versuche, ein mehr oder minder altes System zu optimieren. Aber ich glaube, wir müssen da, also würde ich für plädieren, und das sehe ich, über welche enorme Kraft sich da entwickelt hat. Und ich habe das jetzt auch auf dem Land viel jetzt gehört. Wir hatten gerade eine Vollversammlung bei uns, da wurde berichtet, auch aus ostdeutschen Ländern, wie zum Beispiel Dorffeste umgedacht werden, von KünstlerInnen ausgedacht und nicht überlassen werden einer rechtsnationalen Partei. Und. Und das könnte man jetzt durchdeklinieren. Das sind jetzt so soziale Anliegen, aber es gibt auch ästhetische, die wir brauchen. Und das ist das, wo ich eigentlich ansetzen würde. Wo ist jemand in der Politik auf höherem, so auf in einem großen Umfeld, der oder die für so eine Art von Wertschätzung für Kultur und Kunst, was sie denn eigentlich tut? Das ist nicht nur einfach eine Abendunterhaltung, sondern es ist eine Substanz dessen. Und wenn man jetzt sagt, über Öl redet, dann ist es vielleicht auch das, aber es ist eine Substanz einer Gesellschaft. Und das zu ignorieren, würde auch ignorieren, wie wir uns überhaupt weiterentwickeln wollen.
Dann stelle ich der Runde ja mal die Frage, ob und in welchen Räumen es diesen Diskurs gibt. Wird darüber überhaupt mit der Bundeskulturpolitik und den Akteurinnen und Akteuren dort gesprochen? Gibt es diesen Austausch auf so einer reflektierenden Metaebene, der sozusagen bestimmt, was machen wir hier eigentlich und warum machen wir das? Was sind unsere handlungsleitenden Prinzipien? Oder gucken sich alle gegenseitig an, jeder entscheidet auf seiner, ihrer Ebene, in seinem, ihren Handlungsfeld für sich und dann guckt man irgendwie, ob es mehr oder minder gut zusammenpasst. Jasmin.
Ja, die gibt's ja schon. Also auch die Foren gibt's. Wenn ich den Kulturpolitischen Bundeskongress nehme, haben wir ja genau dieses Forum, auch der KUPOG, was wir zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung machen. Das ist schon da. Natürlich auch die Frage konzeptbasierte Kulturpolitik. Ich meine, ist der KUPOG quasi in die DNA eingeschrieben. Ich glaube nur, dass, und da bin ich bei dir, Stefan, wir führen zwar die Debatte immer aus der Haltung heraus, wir müssen darüber sprechen, aber bitte alles soll so bleiben, wie es ist. Wir führen es aber nicht vor dem Hintergrund, wir haben vielleicht endliche finanzielle Ressourcen, vielleicht entscheiden wir uns für Dinge und lassen andere Dinge sein. Und ich glaube, diese Debatte, die führen wir halt nicht. Und ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Nicht nur darüber, weil das andere, die anderen Foren haben wir, das besprechen wir. Aber wir lassen Dinge nicht sein und diese Entscheidung möchte keiner treffen. Und ja, natürlich, ist ja auch eine harte Entscheidung.
Dieter Haselbach, einer der Autoren des vor 13 Jahren schwer umstrittenen Buches Der Kulturinfarkt, hat immer den schönen Satz gesagt, wir haben für alles eine Kultur, aber keine Kultur des Aufhörens. Genau. Ist das das Problem, Karin?
Alles hat seine Zeit. Ne? Ist ein tolles Wort, aber keiner möchte natürlich freiwillig sagen, also mir reicht's jetzt und wir hören jetzt auf. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt dazu fügen, denn wir haben ja hier bei uns das System des Kulturföderalismus. Das bedeutet, wir haben auch im Positiven eine unglaubliche Vielfalt. Wir können uns ganz vielen einzelnen Strömungen, Ideen widmen. Das kann sich auch abbilden in der Kulturpolitik. Das ist etwas, was ganz sicher zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Das finde ich gut, das finde ich wichtig, Auf der einen Seite, das Pendel geht ja immer etwas hin und her. Ich will natürlich auch nicht ganz von der Tradition lassen, denn so eine Tradition ist ja auch das, wo wir alle herkommen und es bestimmt uns ja auch. Also von daher ist die Kunst, glaube ich, Filter zu finden, wie wir weiterkommen in die nächsten Jahrzehnte. Das müssen wir gemeinsam machen, das passiert, aber einige sind besser im Argumentieren als andere. Es werden immer sehr, sehr viele mitsprechen und die Moderation dessen ist schwierig. Ich persönlich glaube nicht, dass man das dem Bund überlassen sollte. Denn das wäre ja diese Hierarchie, die wir eigentlich alle gar nicht gut finden. Also es wäre eine Überlegung, da sich langsam ranzutasten, glaube ich. Ich glaube, es ist notwendig und es verlangt von allen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundes- als auch auf kommunaler Ebene und vor allen Dingen von uns aus der berühmten freien Szene, uns ein wenig unvoreingenommen einzubringen. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir unterschiedlich abgesichert sind. Die freie Szene hat kein Netz. Die freie Szene ist in unseren Verwaltungsordnungen, Bundeshaushaltsordnung oder wie sie alle heißen, eigentlich gar nicht vorgesehen. Und da habe ich schon so ein Problem, ne? Ich habe eine Systematik auf Verwaltungsebene, die uns 50 Jahre hinterherhinkt. Also auch da wäre ein Ansatz, mal darüber nachzudenken, wie man das ändern, anpassen, modernisieren kann. Denn dann würde die freie Szene, die ja die ganze Innovation bringt, wage ich jetzt einfach mal als These, die Bewegung in die Institutionen bringt, die unglaublich davon profitieren, dass hier was Neues passiert und das dann ganz langsam so ein bisschen eingliedern, aber eben so auspickend. Also wenn wir das, glaube ich, mal so unaufgeregt mit einbeziehen würden in unsere Diskussion, unabhängig von den ganzen ideellen Themen, die ja schon da sind. Da sind wir uns ja eigentlich alle einig, wie wichtig das ist. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen diese Strukturen mitdenken, in denen das jetzige Gerüst funktioniert.
Lorenz Deutsch hat vor 2 oder 3 Wochen in einem Telefonat zu mir gesagt, er käme nahezu euphorisiert von einem Treffen der Länderkulturräte wieder, die sich jetzt zu einer, wie heißt es, Kulturländerkonferenz zusammengeschlossen haben, zusammenschließen wollen. Ist das so eine Instanz, ein Gremium, das in diesem Konzert der verschiedenen Stimmen eine gewichtige Rolle spielen könnte, vielleicht auch moderierend zwischen den verschiedenen Ebenen des Kulturföderalismus, nämlich dem Bund, der ja in unseren gesamtstaatlichen Kulturausgaben etwas mehr als 15% überhaupt nur verantwortet und dann den Ländern, die so vielleicht bei 40% liegen und den Kommunen, die 45% mindestens in Nordrhein-Westfalen sind es über 70% der Kulturausgaben bestreiten. Sind das so Player, die Kulturländerkonferenz, der Deutsche Kulturrat, die Ministerinnen und Minister auf Länder- und Bundesebene, der Deutsche Städtetag, die da miteinander anders ins Gespräch kommen müssten?
Ja, das, also diese neue Zusammenschluss kann einen Beitrag in diesem Konzert sicherlich bringen, aus einer ganz bestimmten Perspektive. Das ist noch so eine so junge Initiative, dass ich die nicht gleich mit allzu großen verbindenden Moderationsaufgaben belasten wollte. Also die muss auch erstmal stabil werden. Es sind jetzt 9 Länder immerhin, die sich da mal zusammengefunden haben, wo es solche kulturratsähnliche Vertretungen gibt und die natürlich bestimmte Perspektiven gemeinsam haben und dann versammeln können und vielleicht dann auch nochmal in den gesamten Diskurs einbringen. Ich glaube, wir haben nicht zu wenig Institutionen, die sich irgendwie um solche Diskurse kümmern können. Wir haben die unterschiedlichsten Förderebenen. Ich glaube, was uns nicht so richtig gut gelingt, ist das, was man sozusagen den kulturpolitischen Diskurs, der lebendig ist, der da ist, wirklich zu verbinden mit so etwas, was ich jetzt mal Förderpragmatik nennen würde. Also da ist schon irgendwie so eine auch unumstrittene Praxis Kultur wird gefördert. Ich fand die Corona-Zeit in der Hinsicht übrigens ganz erhellend. Es wurde nämlich nicht in Frage gestellt, ob die Kultur jetzt mitgeführt wird oder nicht, sondern sie ist mit sehr viel Aufwand, ist sie mitgeführt worden. Ich fand, da war ein großes gesellschaftliches Bekenntnis auch zur Kultur mit verbunden. Das, finde ich, muss man in der Kultur auch sehen und würdigen. Aber in dieser inzwischen vielleicht sogar nicht mehr streng hinterfragten Bedeutung von Kulturförderung steckt aber auch irgendwie so ein Gift der Undiskutiertheit, also der Nicht-Diskursivität. Und da gibt es irgendwie, das habe ich eben versucht mal zu sagen, da gibt es so ein Prozedere und das ist vor allen Dingen Verwaltungsprozedere. Und daneben gibt es irgendwie Diskursräume, in denen viele Dinge besprochen werden. Mir fehlt da aber so ein bisschen die Durchlässigkeit. Ja, und eigentlich müssten sich also sowohl die Kulturverwaltungen auf den verschiedensten Ebenen stärker öffnen dafür, um vielleicht, eben wurde mal gesagt, da wird 50 Jahre hinterhergehinkt irgendwie, um sich da auch mal hinterher zu bewegen und durchlässiger zu machen für Argumentationen, auch für neue Konzepte, Zuschnitte. Fast alles läuft noch in klassischen Spartenzuschneidungen. So, wie sinnvoll ist das noch? Das wird auf fast jedem Kulturkongress oder so, irgendwann sagt jemand irgendwas in die Richtung, wenn es nicht gleich ganze Podien sind. Aber das schlägt irgendwie nicht in der Praxis nieder. Und da fehlen mir die Verbindungen. Dann könnte man auch in so eine Richtung kommen, wo ich eben sagte, konzeptbasiert, dass man da irgendwie in Austausch kommt und dass man macht, okay, es soll in bestimmte Richtungen gehen und das kann ich auch nachvollziehen in Förderentscheidungen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie hören uns beim Denken zu, sozusagen. Das ist ein seltener Moment. Statt der plakativen Sachen, ich brauche aber mehr Geld und hier müssten wir noch eine Einrichtung bauen und da muss noch ein Museum eröffnet werden und hier braucht noch ein Förderprogramm jemand. Denken wir gemeinsam darüber nach, wie sich Kulturpolitik in dem größten Mitgliedsland der Europäischen Union mit mehr als 80 Millionen Einwohnern und 16 Bundesländern in der Zukunft entwickeln sollte. Ein Blick in den Maschinenraum. Interessant ist ja die Feststellung gewesen, Lorenz Deutsch, was die Pandemiezeit angeht. Denn bemerkenswert und in der Öffentlichkeit irgendwie nie so richtig deutlich ausgerollt ist die Tatsache, dass die Kultur, zumindest viele ihrer ProtagonistInnen, permanent nach außen hin behauptet haben, sie seien vergessen worden. Während es tatsächlich so gewesen ist, dass es für keine Einzelbranche außer der Kultur ein eigenes Bundeshilfsprogramm gegeben hat. Daran wäre übrigens fast die Freundschaft zwischen der früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Hildegard Müller und der Bundeskanzlerin gescheitert, denn Frau Müller ist mittlerweile die oberste Lobbyistin des Automobilverbandes und hat zum Beispiel kein Hilfsprogramm, kein eigenes bekommen. Übrigens auch nicht der Tourismus und die Gastronomie, die sicherlich ähnlich gebeutelt waren wie die Kultur. Das muss man mal immer sagen, um einzuordnen, worüber reden wir hier eigentlich. Im Koalitionsvertrag der noch existierenden Regierung war ja unter anderem ein Plenum der Kultur angedacht, an dem alle Akteure und Akteurinnen auf allen staatlichen Ebenen, die Verbände und auch Künstlerinnen und Künstler selbst, Kulturschaffende, teilnehmen sollten. Kann man sich in dieser Runde eine solche Art von Kulturparlament vorstellen, um den Diskurs voranzutreiben? Jasmin Vogel schmunzelt vor sich hin.
Ja, ich denke schon. Man muss natürlich aufpassen, dass so ein Plenum nicht so ein Aussteuerungselement ist, ne? Also wir reden alle nett miteinander, am Ende werden auf dessen Basis keine Entscheidungen getroffen. Ich glaube, ernst gemeint ja. Was wir ja brauchen ist, wir brauchen weniger Papier, mehr gelebte Praxis. Also wie schaffst du es vom Plenum in die Praxis, in die Fläche? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, und da würde ich gerne auch auf einen Punkt eingehen, was in so einem Plenum auch mal diskutiert werden könnte. Wie können wir eigentlich die Spielräume, die das System bietet, eben aus in der Kulturverwaltung, nutzen? Denn Zuwendungsrecht ist ja kein Gesetz. Das ist letztendlich die Richtlinie, die ich mir selber gebe. Und das miteinander auszuhandeln zwischen Akteuren und Akteuren, zwischen der Kulturverwaltung, zwischen der freien Szene, zwischen den Institutionen, da einen gemeinsamen Weg zu finden, wie wir mit begrenzten Mitteln, aber mit den Ressourcen, die da sind, gemeinsam insbesondere die in den Blick nehmen, haben wir gerade schon gesagt, die freie Szene, die nirgendwo wirklich gehalten wird, außer von den Förderungen, die dann auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene mal da sind oder mal nicht da sind. Wie können wir das zusammenhalten?
Karin wiegt den Kopf.
Das klingt alles wunderbar. Und ich finde, jegliche Kommunikation hilft weiter. Aber wir müssen das natürlich auf die Straße bringen als Fördereinrichtung. Und es ist ganz toll, wenn man euphorisch von einem Kongress zurückkommt. Sei das so ein Treffen von der KLK oder sei das vom Kulturpolitischen Kongress der KUPOG.
Ach, ist das jetzt schon die Abkürzung? KLK, heißt das jetzt schon
Kulturelle? Ich nenne das jetzt mal so.
Das gefällt mir gut, das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist ja so neu, dass es noch nicht mal eine Abkürzung ist.
Das sind so ein bisschen meine Initialen, darum finde ich das so schön. Ne? Also, okay. Da kann ich mir das so gut merken. Nee, aber das ist alles wunderbar, nur der Teufel steckt ja auch hier im Detail, ja? Wir haben schlicht und ergreifend ein hierarchisches System. Das müssen wir wissen. Wir sind alle, wenn man es mal auf die Basis zurückdreht, abhängig von denjenigen, die uns das Geld zuwenden und deren Vorgaben. Wir können argumentieren. Wir können mit allen Beteiligten auf politischer Seite, auf Verwaltungsseite, auf kreativer Seite sprechen. Wir haben letztendlich eine unterschiedliche Bedarfs- und Anspruchslage. Die müssen wir moderieren und zusammenbringen. Das klappt innerhalb einer Branche in einem bestimmten Bereich. Aber wenn ich mir diese großen, den Gap anschaue zwischen einem institutionell geförderten Bereich und dieser freien Szene, die wirklich ohne Netz hier schwebt und agiert, ja, allein das ist ein Ungleichgewicht, das sich mit einer reinen Diskussion kaum ausgleichen kann.
Institutionell geförderter Bereich, das sagen wir jetzt mal an dieser Stelle, sind natürlich die großen Einrichtungen, die der Staat per se selber trägt und unterhält in allen Bereichen. Also Theater, Orchester, Museen im Bereich der bildenden Kunst natürlich. Wobei dann immer noch der interessante Punkt dazu kommt, dass Theater und Orchester die einzige Form von Staatskultur sind. Staatskulturproduktion haben wir in anderen Bereichen nicht. Weder Literaten noch bildende Künstlerinnen und Künstler sind in diesem Staat festangestellt. Musikerinnen und SchauspielerInnen und mitunter auch TänzerInnen allerdings schon. Ein systematischer Unterschied, der immer mal so ein bisschen untergeht, dass wir den einen Bereich fest institutionell auch als Produktionsbereich haben, den anderen, der allen gleichermaßen wichtig ist, wie sehr wird die Literatur und wie sehr werden die bildenden Künstlerinnen und Künstler in diesem Land gefeiert, die aber nicht staatlich produzieren. Und das wahrscheinlich auch gar nicht wollen, aber trotzdem ist das natürlich ein systemisches Gefälle. Ich will da einfach nur mal kurz oder länger darauf hinweisen.
Deshalb ist ja die Mindesthonorarforderung im Bereich der bildenden Kunst wesentlich gravierender und wesentlich notwendiger als in vielen anderen Bereichen, weil hier die ganze Produktionszyklen, die sind eben nicht bedacht. Und darum geht es letztendlich bei diesen Honorarforderungen, also dass man diese Produktionszeit mit berücksichtigt. Und das ist etwas, was uns, also meine Sparte, auch von anderen Sparten unterscheidet.
Plenum der Kultur, Lorenz Deutsch. Schüttelt den Kopf. Das, ja. Wie gerade Karin Lingels Zeichen für Geld, konnten Sie das Kopfschütteln von Lorenz Deutsch natürlich nicht sehen.
Reden hilft. Das ist eins meiner Lieblingsmotto. Also ja, sollte man machen. Ich würde aber auch sagen, es kommt dann schon sehr darauf an, wie man sowas dann auch umspult. Und dass das nicht irgendwie so eine Parallelaktion ist, die dann am Ende irgendwie zu gar nichts führt, sondern da muss man muss man vielleicht auch mal wirklich offen drüber nachdenken, wie kann man solche, also wenn man schon Plenum sagt, das klingt ja schon so halb parlamentarisch, wie kriegt man da eigentlich auch bestimmte Verbindlichkeiten in so ein Format? Sonst ist das eine Quasselbude, kann man machen, kann man auch lassen dann. Und insgesamt muss man die Frage nochmal in Richtung Bundeskultur stellen, was genau macht sie sich eigentlich zur Aufgabe? Das Zauberwort für die Förderung in der Bundeskultur ist ja nationale Bedeutung. Es muss immer irgendwie nationale Bedeutung sein und dann hat man den Eindruck, bei manchen ist das ein Synonym für Kultur in Berlin. Nicht nur, es wird auch anderes gefördert. In welchem Verhältnis ist das eigentlich? Das sind oft so Anschubfinanzierungen oder einmalige Investitionen, die getätigt werden. Dann werden energetische Beleuchtungen in irgendwelchen Institutionen gefördert und sowas. Aber was ist das eigentlich für eine Aufgabe, die man unter diesem Stichwort nationale Bedeutung auf Bundeskulturebene eigentlich verfolgt? Darüber müsste man sich dann auch mal unterhalten und auch vielleicht nochmal in der Perspektive, dass man ja föderales Staatssystem ist. Und das war so eine der Aufgabenstellungen, die wir uns bei dieser KLK da auch vorgenommen haben.
Stefan schreibt schon die ganze Zeit fleißig kurze Notizen und längere.
Ja, natürlich sind Austauschräume zwischen gerade diesen verschiedenen Förderebenen irgendwie sinnvoll. Ich würde nur nochmal, also mein Gedanke war nochmal, vielleicht braucht es einfach ein anderes Denken darüber, wie so Austauschräume eigentlich ausgestaltet sind. Wir sind in einer Netzwerkgesellschaft, wir sind in einem komplett anderen Umfeld als vor 50, 60, 70 Jahren, wo diese ganzen Systeme aufgebaut wurden oder vielleicht auch vor 150 Jahren. Im Grunde genommen funktionieren unsere Verwaltungen immer noch wie in der Industriegesellschaft irgendwann mal angelegt. Daher sind sie so hierarchisch, daher sind sie so spartengetrennt, dadurch haben sie überhaupt keine Durchlässigkeit zwischen all diesen Ebenen, die so wichtig sind, die ich gerade eben versucht habe, mal kurz zu skizzieren. Und daher glaube ich, ja, ein Plenum, aber das muss irgendwie anders ausformuliert sein. Und es gibt dafür zahlreiche interessante Beispiele. Also wir orientieren uns mit dem Bündnis unter anderem an den großen globalen Stadtnetzwerken, die es gibt, die sich weltweit verzahnen und verorten und die ganz anders funktionieren, die sich auch im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch im Bereich Kultur nochmal ganz neue Aufgaben gegeben haben. Oder auch solche Netzwerke wie im Wissenschaftsbereich, wie die Leibniz-Gemeinschaft, wo man sehr unterschiedliche Kompetenzen zusammen an einem Thema entwickelt und so. Also ich glaube, es gibt ganz andere Fragestellungen, ganz andere Möglichkeiten, Menschen zusammenzubringen, die in diesen Entscheidungspositionen sind, um erstmal auch rauszufinden, welche Räume wir brauchen, Potenziale und nicht nur um die Frage, die natürlich im Moment existenziell sind. Also ohne Frage, Mindestuntergrenzen ist das Minimum. Aber wir reden über ein, finde ich, erstmal über so Substanzen, die es so in meinem Gedanken mit neuen Netzwerkstrukturen, nenne ich sie mal, entwickelt werden müssen. Ich finde dieses Zitat von Lynn Margulis, die mal gesagt hat, Leben ist nicht durch Kampf entstanden, sondern durch Vernetzung. Und zumindest mal so einen Entwurf zu machen und zu sehen, wie kriegt man diese verschiedenen auch Historien wieder zusammen. Ne? Natürlich hat ein Stadttheater erstmal ihre Berechtigung in einem bestimmten Kontext, aber natürlich hat sich daraus eine völlig andere und neue und finde ich extrem wichtige, relevante Szene entwickelt, die eigene Strukturen braucht. Aber das sind keine festen Strukturen, sondern die leben ja durch diese Art von überregionaler und beweglicher Form. Und es braucht Ankerpunkte. Wir sind so ein Bündnis, sind so ein paar Ankerpunkte dafür. Wir stellen unsere Orte zur Verfügung, in denen möglichst viel Freiraum für die Entwicklung zeitlich, räumlich und expertisenmäßig zur Verfügung gestellt wird. Aber das muss übertragen werden auch auf die Förderpolitik. Und diesen Schritt, der wurde bisher noch nicht gemacht. Und da gibt es so Orte wie in Witten, die sich auch einer ganz anderen Verknüpfung oder Transparenz zu einer Stadtgesellschaft zum Beispiel verschreibt. Und solche Entwicklungen, solche Modelle, die müssen gestärkt gesehen und dann vielleicht auch nochmal ganz neu bewertet werden. Und das ist nicht gegen etwas, sondern es ist im Sinne einer Wertschätzung, die wir dringend brauchen. Also nicht nur die Frage zu stellen, wie kriegen wir jetzt das, was wir haben, noch besser verteilt, sondern auch tatsächlich nochmal darüber nachzudenken, wie viel ist uns das Ganze wert.
Darüber haben wir jetzt tatsächlich nicht miteinander lange gesprochen, sondern nur am Schluss. Mehr Geld. Üblicherweise wird das in solchen Runden die ganze Zeit gefordert und dann kommen einzelne Projekte zur Sprache. Das haben wir nicht getan. Die Bundeskulturpolitik ist ein weites Feld, wie es so schön heißt. Der Stoff reicht aus für mindestens tagelange Diskussionen. Das war naturgemäß nur eine Stunde mit Blick auf die vergangenen 3 Jahre, die Wahlen am nächsten Sonntag und die kommende Legislaturperiode. Aber eigentlich war es der Versuch, gemeinsam eine Idee zu entwickeln, wie man sich über künftige Kulturpolitiken auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen verständigt. Wir haben nicht gesprochen über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, über das Filmförderungsgesetz, über die Schiedsgerichte der NS-Raubkunst und das Kulturgutschutzgesetz. Wir haben nicht über Gedenkstätten gesprochen, nicht über Erinnerungskultur, nicht über die Anlaufstelle Green Culture und nicht über den Kulturpass. Und alleine das hätte alles jeweils eine eigene Stunde brauchen können. Über Erwartungen, Ansprüche und Forderungen der Kultur in und aus Nordrhein-Westfalen an den nächsten Bundestag, die nächste Bundesregierung in Berlin haben wir gesprochen. Mit mir hier im Studio Karin Lingel von der Stiftung Kunstfonds, Stefan Hiltehaus von Pakt Zollverein, Jasmin Vogel vom Kulturforum Witten und der NRW-Landesgruppe der Kulturpolitischen Gesellschaft und Lorenz Deutsch, der Vorsitzende des Kulturrates NRW. Mein Name ist Peter Grabowski, ich bin der kulturpolitische Reporter. Und danke wie stets für Aufmerksamkeit, Anregung und Widerspruch. Bleiben Sie dabei.